the money. WWE präsentiert sein nächstes Event aus dem saudischen Königreich. Ob die Show sich mit goldenem Niveau eine Krone verdient hat und ob Köpfe rollten, erfahrt ihr jetzt hier beim Spotfight Wrestling Podcast in der Review zu Crown Jewel 2021.
Katsching! Meine lieben Freunde, wir sind da, live, Review, ja. Marcel, jetzt ist der Zeitpunkt, ja. Mach deine bombastische Ankündigung und Begrüßung.
Bombastische Ankündigung. Ja, wir sind bei Crown Jewel, liebe Leute, unsere große Spotlight Crown Jewel Review. Und es ist nicht nachts, es ist nicht jetzt gerade 6.45 Uhr, es ist 22.15 Uhr. Wir sind in Deutschland am Donnerstag unterwegs, wir haben gerade einen waschechten WWE Pay-Per-View geguckt und ich kann so viel vorwegnehmen. Wir sind einigermaßen begeistert, es waren sehr schöne Momente dabei, es waren wenig Lowlights dabei, aber auch die waren dabei. Ich sehe schon der Main Event Malte, der haut auch schon hier wieder 1,49 raus. Der Rob Holly gerade 5 Euro, danke dafür, liebe Leute. Wir sind wieder da, Team WWE ist für euch am Start und das bin natürlich ich. Das wisst ihr ja auch. Und das ist die Krone zu meinem Juwel. Es ist der Flöter mit OE.
Ja. Wunderschön, was auch immer. Du bist natürlich der Marcel ohne Twitter. Hashtag, wohlgemerkt. Ja. Schön, dass du da bist. Und wir haben uns das gerade angeguckt. Genau 5 Stunden ging das Ganze. Mit Kickoff und allem drum und dran. 4 Stunden in der Hauptshow. Das war lang, ja. Und es war anstrengend. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vorhin hat ja einer geschrieben beim Livestream, das war die kurzweiligste 4-Stunden-Show, die ich gesehen habe bisher. Das finde ich sehr interessant. Ja. Also wir haben ja schon ein paar WrestleManias erlebt. Und hast damals selbst die so 4 Stunden oder länger ging. Ich habe es auch so empfunden. Da werden wir jetzt drüber reden. Marcel, ich habe richtig Bock gehabt auf diesen Event, weil die Card gut war. Die ganzen politischen Sachen klammern wir an der Stelle aus. Wir schauen aufs Wrestling, liebe Freunde. Wir machen hier Wrestling. Und wir machen jetzt eine Review über das, was da im Ring passiert ist, Marcel. Richtig?
So in der Art, ganz genau. Jetzt haben wir noch die Betty haut auch nochmal 1,49 raus. Und die Anja nochmal ein super Sticker. Danke, liebe Leute. Ja, wir gehen auf die politischen Sachen nicht an. Wir haben das in unserer Preview auch schon verkündet. Wir sind hier, um Wrestling zu reviewen. Natürlich läuft in Saudi-Arabien vieles falsch. Ich fand es heute sehr schön in dem Set, wer das gesehen hat, unter dem Dach. Ja, da war eine Stahlkonstruktion. Wenn man nach oben geschaut hat, da waren dort die Farben rot. Und da waren die Farben lila, das ist für mich die Farbe der Genderqueer-Bewegung. Ja, das habe ich gesehen, das fand ich sehr interessant. War vielleicht nicht so gewollt, aber ich nehme es so. Ja, wir hatten die Show, wir haben natürlich unser Tippspiel. Ich glaube, da müssen wir zuerst drauf eingehen. Und Herr Flöter, was soll ich da noch sagen?
Du war besser als Extreme Rules.
Ja, besser als Extreme Rules. Ja, du hast vervierfacht im Vergleich zu Extreme Rules, ja. Aber nur
400%.
7. Ja, genau wie der Peer. 6 hat der Shaggy, 5 der TJ, der hat kurzfristig noch getippt und Tobi hat heute gewonnen mit 8 Punkten. Und damit haben wir schon wieder auf AEW verloren. Flöter, was soll das denn? 13-11, ey.
Ich bin ja, also, aber der Tobi schickt uns jetzt nicht die Nachricht, oder? Das macht irgendjemand anders. Habe ich recht?
Nee, das macht wer anders. So, da geht es wichtiger. So, wir haben nämlich 4 Leute mit 10 Punkten. Ja, freuen uns. Also wir hatten 11 Fragen heute. 10 haben die richtig. Nur die Frage nach den German Suplessen, die auch wirklich sehr schwer war, haben die falsch. Das ist der D-Player 0601, der Malto L0M, Maximilian Meyer und Schötti sogar. Unser lieber alle Schötti. Und da müssen wir jetzt auslosen, Herr Flöter. Ich werde jetzt meine Maus auf einen dieser Namen legen. Und ja, du sagst mir eine Zahl, am besten zwischen 1 und 4. Du kannst aber auch höher, dann dauert es nur länger.
3. Und los.
3. 1, 2, 3, das wäre der Maximilian Meyer. Du bist unser heutiger Spieltagssieger für Crown Jewel. Ich notiere mir das, ich schreibe dir eine Mail nochmal mit allen Wichtigen. Aber im Prinzip schreibst du uns jetzt eine Nachricht, die von einem Podcast-Team deiner Wahl in einem Podcast deiner Wahl nächste Woche vorgelesen werden kann. Wobei es kann ja theoretisch auch schon morgen bei SmackDown sein. Und natürlich nimmst du die interessantesten Podcaster, die auch am besten und nicht die, also, ne?
Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, Marcel. Coole Geschichte. Genau, ganz schön viele mit 10 Punkten. 4 Leute, das ist stark. Also da kann ich mir ein Beispiel dran nehmen. Aber ich sag's doch mal, 400% Steigerung, Marcel. Und jetzt reden wir drüber, was wirklich passiert ist. Komm, ab geht's, los geht's. Review-Zeit.
Wir fangen in der Kick-Off-Show an, wie so immer. Können wir kurz fassen, das Interessanteste an der Kick-Off-Show. Paul Heyman war da in einem Interview mit Kevin Patrick, den er mittlerweile sehr lieb gewonnen hat. Er wusste immer noch nicht, wer das ist. Der hat so fast ein Herzkasper. Ne? Der kommt halt so raus, der kennt den nicht. Und der wird halt gefragt, mit Brock Lesnar, war das tatsächlich so, dass du den Vertrag mit Brock Lesnar durchgelesen hast letztens? Und Paul Heyman antwortet da gar nicht drauf. Und er sagt nur das, was er schon mehrfach gesagt hat. Er wird heute Nacht mit dem Universal Champion Roman Reigns zum Ring kommen. Und er wird mit dem Universal Champion wieder rausgehen.
Herr Flöter, das war doch schon. Da hat ein Name gefehlt. Ja, da hat mir ein Name gefehlt, den er da erwähnt. Dasselbe hat er die Tage auch schon mal auf Instagram geschrieben. Also wer das gelesen hatte, das war eigentlich identisch der Wortlaut. Ja, da hat er genau gesagt, ja, er gibt einen Champion rein, Roman Reigns, klar, aber nicht mit Roman Reigns wieder raus, sondern nur mit dem Champion. Ja, ich meine, die ganze Story ist darum auch aufgebaut. Ne? Viel besser, da haben wir schon oft drüber gesprochen, auch in der Preview und die ganzen Smackdown-Reviews, die wir gemacht haben. Viel besser kannst du ein Match nicht aufbauen, auch viel größeres Match kannst du nicht aufbauen. Und Heyman ist hier natürlich das Zünglein an der Waage und das hat man hier nochmal unterstrichen. Dafür ist die Kickoff-Show da.
Ich habe wieder, jetzt schon wieder gespendet hier. Ninja XOXO muss ich erwähnen. Dankeschön, ein super Sticker. Und der FO-YouTube hat auch nochmal reingehauen. Danke dafür. Ja, ansonsten die Kickoff-Show. Wir hatten eben dieses reingeschmissene Match zwischen den Usos und dem Hurt Business. Wir stehen aus Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Wenig nennenswertes. Am Ende gibt es einen Splash von Jey Uso, die damit ihren Gürtel verteidigen. Wobei ich gar nicht weiß, ob es ein Titelmatch war. War okay, das Match. Das habe ich mir so aufgeschrieben.
Das Match war okay, aber es war kein Titelmatch. Es war ein typisches, klassisches Kickoff-Match. Ja. Da haben wir auch alles zu gesagt. Ich glaube, dass die Usos jetzt gegen das Hurt-Business, gegen das wiederformierte Hurt-Business nicht unbedingt verlieren müssen. Macht irgendwie Sinn. Ja, also das finde ich in absoluter Ordnung so.
So, dann gehen wir in die Main-Show rein und es war wirklich Big-Time-Feeling. Also Crown Jewel war dieses Jahr der Oktober-Pay-Per-View. Das war nicht so wie die Jahre vorher, dass das eine eingeschobene Super-House-Show war, die wir irgendwie dahin burksen, sondern es war wirklich unser Pay-Per-View. Wir hatten eine starke Card von Anfang an, hatten wir auch so in unserer Preview so gesagt, das kam dann auch, die Stage war, ich fand sie wirklich gut. Wir hatten tatsächlich diese Stahlbauten über dem Ring, in der Mitte war natürlich offen, dann haben wir da unser Ding, unser Hell in a Cell hing da auch, womit wir gleich anfangen werden. Das hat mir gefallen und ganz wichtig, wir hatten Kamele. Ja, Kamele standen neben dem Ring und der Flöter kennt so eigentlich mein Lieblings-Kamele-Witz, den ich schon immer, den erzähle ich jedem.
Du kennst Kamele-Witze? Was ist denn da los?
Ja, komm. Grüße geht raus an Golden Red 85, ich klaue den mal. Pass auf, fragt ein Elefant ein Kamel. Warum sind deine Busen am Rücken? Blöde Frage für jemanden, dessen Schwanz im Gesicht hängt. So, da sind wir doch guter Laune, gehen wir in diese
Show. Der Live-Chat dreht gerade durch auf YouTube, wenn ihr das hier noch auf der Audiospur hört. Also jetzt geht's rund hier.
Das war meiner. Wenn der
absolut fantastischer Witz ist. Ja, nee, ganz, 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 ganz großes Kino. Aber du hast über die Stage geredet, ja, ich habe es auch so gesehen. Es war ja im Endeffekt eigentlich die SmackDown-Raw-Stage, also die LED, ne? Aber mit den Aufbauten drumherum sah das halt viel, viel größer aus. Und so ein Stadion wirkt halt auch geil. Am Anfang bei der Kickoff-Show sah es ein bisschen abgeduckelt aus. Ich glaube, da hat man so ein bisschen mit dem Licht noch gespielt. Das sah ein bisschen aus wie NXT zwischenzeitlich mal. Wir hatten nämlich auch so eine LED hinter den ersten 3, 4, 5 Reihen. Ja? Da hat man nicht viel mehr drüber hinaus gesehen, aber danach ja in der Hauptshow hat man schon gesehen, das Stadion ist voll. Und da gab es auch so eine schöne Kameraeinstellung mit so einem Fisheye, wo man das komplette Stadion gesehen hat, auf die Stage blicken. Das sah richtig gut aus. Also da Hut ab, also die wissen schon, wie man sie inszeniert. Ne?
Feuerwerk hatten wir ohne Ende, also Geld ausgeben, ja. Das können sie in Saudi-Arabien, das müssen wir denen geben. Und es fing an mit einem Kracher. Ja, es fing tatsächlich an mit dem Hell in a Cell Match zwischen Edge und Seth Rollins. Das ist das dritte Match dieser Trilogie, so können wir es jetzt bezeichnen. Ja, Hell in a Cell. Interessanterweise unsere Referee-Dame Jessica Carr, die musste noch was drunter tragen. Das heißt, es war offensichtlich auch nicht erlaubt, dass Frauen Ellbogen zeigen. Da haben wir uns viel im Stream drüber lustig gemacht. Wieso denn der Ellbogen so attraktiv ist. Aber gut, nehmen wir so hin. So sind da die Regelungen. Da kann die WWE dann auch nichts dagegen. Wir bekommen nach genau 2 Schlägen This is Awesome Chance von der Crowd. War vielleicht ein wenig übertrieben, aber zeigt uns, wohin wir heute gehen. Also die Crowd war wirklich laut. Und Herr Flöter, was ich sehr interessant fand und was ich gerne erwähnen möchte, das war eine Wrestling-Crowd. Die sehen Wrestling offensichtlich nicht so oft. Die sind nicht so drin im Produkt. Es sind schon gar nicht solche Smart Marks wie wir, die hier die ganze Zeit über alles mit hier rumdiskutieren. Die haben Wrestling geliebt. Die haben es sofort von Anfang an gefeiert und haben einfach diesen Abend genossen. Und das finde ich toll. Da sollten wir eigentlich ein bisschen mehr hin wiederkommen.
Die haben Spaß gehabt einfach an dem, was da passiert, ohne im Endeffekt jetzt großartig die Erwartungshaltung zu haben. Ich glaube, klar, was man gemerkt hat, gerade bei den Saudis, das ist ja auch nach wie vor der Fall, dass sie natürlich die Allstars, und da würde ich jetzt Edge auch mit dazu zählen, natürlich sehr feiern, ja, weil es natürlich sind große Namen, gar keine Frage, das hat man in der Vergangenheit auch gesehen. Man hat es dieses Jahr nicht ganz übertrieben wie sonst in der Vergangenheit, aber Edge ist ja schon ein Name, der dich da reinzählen würde, ja, und den gleich im Opener-Spot zu haben, in den Hell in a Cell-Match, ja, da kann man schon mal This is Awesome chatten nach 2 Schlägen, weil einfach dieses Feeling, ne, der Käfig kommt runter und das war für mich das Hell in a Cell des Jahres, nicht der Pay-Per-View oder was da passiert ist.
Ja, nur weil es einfach auch einfach logisch aufgebaut wurde. Es hat einfach Sinn gemacht, dieses Match. Und ja, die Crowd, wir haben es gemerkt, hat natürlich die Allstars gefeiert. Und alle, die sie kannten, das war dann bei Doudrop und Zelina Vega zwischendrin nicht so. Ja, aber wenn die
Da ist der Marcel kurz vor uns gegangen. Ich überbrücke einfach mal. Oh. Da ist er wieder.
Bin ich wieder da. Hey.
Weitermachen. Ja. Setz nochmal an, komm,
ich
los.
War so begeistert. Ich war so begeistert von dem Match, dass da sogar mein Internet schon wieder weggeht. Mein Kartoffel-Internet, wir kennen das ja. Nein, also wir haben viele Callback-Spots bekommen. Ja. Also der Edge hat mit Stühlen rumgespielt am Anfang. Die Stielstuhlstange, sie kamen wieder. Wir hatten sogar ein Eye for an Eye. Ja. Da wollte der Rollins die Stielstuhlstange nehmen und dem Edge das Auge aus. Und wir wissen ja, dass so ein Auge erst ein halbes Jahr später nachwächst. Das wäre dann ziemlich ärgerlich geworden für Edge. Viel gegen den Käfig natürlich gearbeitet, wie man das kennt. Ein Concerto-Ansatz sehen wir. Wir kriegen ein Crossface von Edge. Dann geht die Steel-Stuhl-Stange ins Auge von dem Rollins. Also eigentlich im Prinzip hat der Edge sein Auge verloren in diesem Match. Es wurde nur nicht so verkauft. Dann der Tisch war natürlich. Also der Tisch ist im Moment in der WWE richtig over. Wenn er hier den Aufbau, der Rollins, der macht das genau richtig, der kümmert sich nicht drum, der lässt ihn dann stehen. Wenn ein Face einen Tisch aufbaut, dann ist die Halle einfach da. Ja, natürlich fliegt dann unser Heel selber da durch. Was wir machen? Es gibt ein Unprettier, Un-Edge. Also es wurden auch fleißig Moves aus der Vergangenheit geklaut von Seth Rollins. Und dann ein Edge-O-Matics auf die Stairs, die mittlerweile im Ring waren. Es war natürlich das Chaos. Nochmal einen Elbow-Drop mit einem Stuhl hinterher. Kleine Referenz an Mick Foley hat sich der Edge da gegönnt. Spear in den Kick, Pedigree, Near Falls. Es war das Match einfach, es war voll da. Wir haben es geliebt. Eine Buckle-Bomb gibt es von Edge. Da werden fleißig auch wieder die Moves von dem Rollins geklaut. Ein Spear, noch ein Nearfall, kommt der Rollins nochmal raus. Dann wird der Face-Tisch aufgebaut. Es kommt eine Leiter ins Spiel. Wir haben TLC-Vibes von dem Edge. Eine Sunset-Powerbomb-Flip kommt, da geht der Edge durch den Tisch hindurch. Ja, da macht der Rollins den Move, wo er seinen Kreuzbandriss bekommen hat einmal. Ja, ja. Der Nacken wird gesellt von dem Edge ohne Ende. Und das Ende, ja, das soll dann so kommen wie beim zweiten Match. Das war die Story, die man uns erzählen wollte. Der Edge ist am Boden, er kann nicht mehr, er ist völlig fertig mit den Nerven. Und der Rollins kickt und kickt und noch ein Kick auf den Kopf drauf. Und er holt eine Kette heraus, denn diese Kicks reichen noch nicht aus. Er tritt den Edge auch noch mit dieser Kette kaputt. Und da dachte ich, jetzt ist das Match zu Ende, das muss es jetzt gewesen sein. Er legt den Stuhl, den Kopf auf den Stuhl. So endet dein Märchen, sagt er zu Edge. Der Nacken soll gebrochen werden. Wir sollen tatsächlich einen Mord sehen in Saudi-Arabien. Den erneuten Ansatz zum Kick. Dann gibt es aber von Edge in einem der, ich glaube, der beste Spot dieses Matches. Den Stuhl, den haut er ihm in die Kronjuwelen rein. Der Seth Rollins hat zum Glück schon ein Kind, sonst hätte er keins mehr. Jetzt ist der Edge der die Kicks macht. Er nimmt die Kette selber an. Ab ins Gesicht von dem Edge. Ich erzähle schon viel zu viel. Was soll's? Der Rollins ist alles kurz gut vor dem Tap-Out am Ende. Ja, und dann will der Edge nochmal was zeigen. Und was zeigt er? Er zeigt zum Abschluss einen Stomp. Er klaut den Move Seth Rollins 1, 2, 3, das Ding ist durch. Es war ein Supermatch, Herr Flöter. Und jetzt darfst du endlich was sagen.
Nee, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du dieses fast halbstündige Hell in a Cell Match zusammenfassen möchtest. Das war jetzt sehr eindrucksvoll.
Ich habe auf die Tempo gedrückt, deswegen habe ich dich nicht reingeholt. Ja,
sehr,
ja.
Sehr gut. Nein, es ist in Ordnung. Du hast vieles richtig gesagt und ich glaube, da war halt auch vieles dabei, was man erwähnen muss. Also da waren einfach ein paar innovative Sachen dabei, die ich gesehen habe. Und das ist ja nicht so einfach. Da haben wir auch drüber gesprochen, als wir es geschaut haben. So ein Hell in a Cell Match braucht natürlich ein paar Steel Steps, braucht ein paar Tische und so. Und trotzdem ist es schwierig, das jedes Mal zu toppen und noch einen draufzusetzen. Und hier hat man einen Opener bekommen, der astrein auch hätte im Main Event so durchgehen können und keiner hätte gemeckert. Das muss man einfach festhalten an der Stelle. Und dass Edge am Ende gewinnt, finde ich auch nicht falsch. Ja? Also ich habe zwar Seth Rollins getippt, aber offensichtlich hat man mit Edge mehr vor. Und ich habe es ja gesagt, das war der Opener. Die Fans lieben Allstars in Saudi-Arabien. Und natürlich kann man da mit einem Edge starten und da waren schon viele Spots dabei. Also wie er den ersten Table erlegt, der Seth Rollins, er kommt quasi vom Top Rope nach außen und fällt gegen den Käfig und dann auf den Tisch. Das war teilweise gar nicht so gut eingefangen, aber das waren coole Spots dabei und coole Abläufe auch dabei. Und du hast auch gesagt, diese ganzen Reminiszenzen, die sie da gebracht haben, da hat man sich Gedanken gemacht und man hat wirklich ein Match dahin gedübelt. Also ganz ehrlich, an der Stelle, wer wissen will, welches Match man gucken sollte, guckt als erstes das hier, weil das war richtig gut, das war zu Recht. Fantastischer Opener, der gefeiert wurde, auch bei uns im Chat. Kein 5-Sterne-Match, verstehen wir nicht falsch, aber das war sehr, sehr, sehr gut und es hat mich sehr abgeholt und es hätte ich vor allen Dingen auch ein Edge in der Intensität gar nicht mehr so zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man spielt natürlich auch mit dieser Nackengeschichte und mit der Kette und dem Stomp-Ansatz, der dann eben nicht funktioniert. Also das war schon vom Storytelling her und von dem, was sie im Ring gezeigt haben, sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, jetzt kann man sagen, Hell in a Cell ist einfacher, ne, die Crowd abzuholen. Das stimmt auch ein Stück weit, haben wir auch gesagt im Vorfeld. Dieses Match, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, brauchen wir ein drittes. Wenn dann so eins rauskommt mit Hell in a Cell, mit der Leistung, dann nehme ich dieses dritte und beschwerbe mich nie wieder drüber, dass diese Fehde weiterging.
Ja, ich finde auch so. Also wenn das jetzt das Ende war, jetzt hat Edge halt 2-1 gewonnen, das schadet Seth Rollins auch am Ende nicht. Der kann als Heel über jederzeit wieder rauskommen. Vielleicht bekommen wir da ein Ding mit Becky Lynch und Beth Phoenix dann am Ende doch noch. Erstmal danke an Steve Fuller, sehe ich gerade, hat auch nochmal gespendet, wunderbar. Es war ein super Opener. Es hat die Crowd mitgenommen. Das war eine Crowd, die hat sich mit jedem mitnehmen lassen. Also die war eigentlich nur bereit drauf, die brauchte nur zwei Schläge ins Gesicht und dann...
Aber die This is Awesome Chance kam auch später noch ein paar Mal in diesem Match, muss man auch der Fairness halber sagen.
Die waren dafür begeistert. Die kamen die ganze Nacht durch. Ja, ne?
Die hatten Spaß in Saudi-Arabien. Warum auch nicht? Ja, das hat mir sehr gefallen. Auch, also, ja. Das kann aber wie gesagt, absolut richtige Entscheidung. Ja, für so einen Opener, da wolltest du gerade noch hinaus, glaube ich, entschuldige, dass ich ins Wort fall, aber genau. So ein Match im Opener zu bringen, Hell in a Cell, was ja immer ein bisschen schwerfällig eigentlich ist, ne? Und dann haut ihr dann raus und du guckst eine halbe Stunde und du merkst nicht mal, dass eine halbe Stunde rum ist. Das war fantastisch, hat mir Spaß gemacht.
Lassen wir so stehen. Ich denke auch, da sind wir bei über 4 Sterne locker. So, und dann haben wir das zweite Match, was ja angeblich immer so ein bisschen das Stinker-Match ist. Und es war heute, sagen wir, das Hausshow-Match der Nacht. Das, was eigentlich diesen Saudi-Arabien Pay-Per-View oft ausgezeichnet hat, dass es eigentlich Hausshow-Niveau hat und da Dinge passieren, die man eigentlich auf großer Bühne gar nicht will. Aber hier hatten wir das Saudi-Arabien-Match, würde ich mal sagen, zwischen Mansoor und Mustafa Ali. Das schreibt sich von alleine. Also Mansoor hat mittlerweile in Saudi-Arabien alles gewonnen. Er hat gegen Cesaro gewonnen, gegen Dolph Ziggler und diese 51-Mann-Battle Royale auch noch gewonnen. Mustafa Ali ist ein Chicago-Geborener, also ein Amerikaner auf alle Fälle, aber mit indisch-pakistanischen Wurzeln. Das heißt, das schreibt sich von alleine. Klassische Heel-Face-Dynamik haben wir in diesem Match. Der Ali, der dominiert. Er sagt, du bist nichts. Ja, das war ja die Story, die wir die ganze Zeit gesehen haben. Ich fand es gut. Eine dicke Salto-Lariat, ja, die fand ich richtig schön, habe ich aufgeschrieben. Den Moonsault von Mansoor hat man auch gezeigt, fand ich auch gut. Slingshot-Neckbreaker dann am Ende. So ein bisschen Johnny Gargano-Vibes. Und der Mansoor gewinnt natürlich dieses Match in relativ ansehnlicher Art und Weise. Also die Crowd war natürlich nach wie vor voll da an der Stelle. Ali zieht dann nach dem Match noch so ein bisschen Heat, der verperlt den Mansoor. Ja, und dann ist das so ganz klassisch Wrestling. Wer macht denn jetzt den Save? Wer kommt denn da jetzt? Es kommt ein vermummter Mann zum Ring. Also der hat hier so ein Tuch im Gesicht, man sieht es nicht. Man sieht an den Armen, er ist dunkelhäutig. Ne? Er wird wohl irgendwas Arabisches an sich haben. Wir kennen ihn nicht. Also Flöter kennt ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Aber die Crowd kennt ihn und das ist das Allerwichtigste, denn die Crowd sieht das, sobald er sich im Ring dann entbummt. Es ist der olympische Silbermedaillengewinner im Karate, Tarek Hamdi, und ich habe das recherchiert, das ist tatsächlich der einzige Medaillengewinner für Saudi-Arabien bei diesen Olympischen Spielen. Also schon einer, den man in diesem Land kennt und darauf kam es an, der macht dann natürlich den Save. Er macht einen Superkick, als wenn er das im Leben schon öfter gemacht hätte, der hat mir gefallen.
Jetzt wüsste er, wie das geht, ja.
Genau, damit können die Faces dann feiern und das Hausshow-Segment hatte absolut seine Bewandtnis, fand ich.
Ja, also du wertest das ein bisschen ab, Hausshow-Match. Also habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich hab ein sehr gutes Match gesehen von den beiden. Für deren Verhältnisse.
Hausshow-Matches müssen ja nicht schlecht sein. Ich meine nur, das wäre was bei
WrestleMania. Für deren Stellenwert. Denn was wirklich, das hast du in dem Satz so erwähnt, aber was man wirklich gut gemacht hat, war dieses klassische Booking. Ja, du hast einen klaren Heel gehabt, einen klaren Face. Der Face kriegt als erstes auf die Mappe. Dann gab es so Kleinigkeiten, wie dass Ali eben so Eyeliner auf dem Augen hatte. Einfach so dieses Böse noch ein bisschen zu unterstreichen. Und das war klassischer Catch. Ja, damit bin ich groß geworden. Ja, nicht mit Leichtgewichten, so wie die es jetzt beide sind, um es mal ein bisschen abwertender zu sagen, sondern mit Heavyweight Catch. Aber das war klassisches Storytelling, wie man es im Wrestling von früher kennt. Und wir haben gerade gesagt, die Crowd denkt da nicht so ganz viel drüber nach oder ist nicht so smartmarkig gewesen. Und dafür war dieses Match absolut fantastisch platziert. Ich sage immer, das zweite Match ist das zu verstecken. In dem Fall absolut nicht. Wir kriegen einen zweiten Crowd-Pleaser-Moment für diesen Event und das hat der Stimmung gut getan. Und da kann ich nicht viel Negatives sagen. Außer ich hätte gerne Ali und Mansoor weiter als Tag-Team gesehen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Andererseits, das Match hat auch ausreichend Zeit bekommen, ohne zu viel zu haben. Und das Crowdpleasing am Ende mit den Silbermedaillengewinner im Karate. Okay, das macht man in Amerika genauso. Ja, da gibt es genauso den Goldmedaillengewinner im Ring und da feiert die USA sich auch.
Bei uns kommt Jim Wiese raus, genau das.
Bei uns kommt Jim Wiese raus, der keine Medaille hat, aber der vielleicht mal irgendwann im Tor gestanden hat. Keine Ahnung. Aber das ist in Ordnung, sowas zu machen und das war auch relativ kurz gehalten. Also man hat es nicht überdramatisiert, man hat im Endeffekt den Pop abgeholt für Mansoor und das Match war durchaus ansehnlich. Und ja, da kann ich nicht viel meckern.
Wir hatten eine halbe Stunde Hell in a Cell, davon haben wir uns erholt. Also das fand ich dann auch zu dem Moment super. Und was ich dann auch super fand, Titus O'Neil steht im Ring, zusammen mit Natalia, ganz überraschend. Und wie viel waren es? 4, glaube ich, 4 von Brustkrebs geheilte Frauen, die haben den Breast Cancer Awareness Month gepusht in Saudi-Arabien. Ja, Frauen, gut, die waren natürlich auch alle mit längerer Bekleidung, aber so ist das eben gang und gäbe da drüben. Und fand ich gut, dass man Zeit dafür nimmt, das auch in Saudi-Arabien zu machen. Und dann hatten wir das Tag-Team-Match. Habe ich vorher gesagt, das ist das Match, was ich am wenigsten brauche auf dieser Card. RK-Bro verteidigen den Gürtel gegen AJ Styles und Omos. Und tatsächlich war das Match, ja, wozu ich auch eigentlich am wenig zu sagen habe. Ne? Ich fand es erstmal gut, der Anfang. Der Anfang war super. Da war Pay-Per-View-Feeling, denn was macht Riddle? Riddle kommt rausgescootert. Riddle steht auf der Ramp. Riddle sagt so, Moment, ich habe da mal was vorbereitet. Riddle geht wieder zurück. Riddle kommt wieder raus und er kommt auf einem Kamel raus. Großartiger Moment. Riddle reitet auf einem Kamel da rein. Ich habe es geliebt. Es waren Bobby Heenan-Vibes, nur dass Riddle schlauer ist.
Es ist richtig, auf das Kamel sitzt. Aber großartig auch, wie Orton das verkauft. Das muss man auch erwähnen, weil Orton...
Ja, die Weiger, die verstehen sich nicht so mit Kamelen.
Unglaublich guckt er darauf, auf diesen Riddle, was der da schon wieder macht. Also da habe ich es echt gefühlt, ja, diese Geschichte. Für mich ist diese AK-Bro nochmal langsam ein Stück weit auserzählt oder ein bisschen überstrapaziert, gerade mit AJ und Omos in Kombination. Aber dieser Headshots und das Verkaufen von Orten des Entrances war großartig, habe ich gelacht. Ja. Und die Kamele standen ja die ganze Zeit da rum. Und das Schöne ist, die Kamele müssen nichts trinken offensichtlich. Dementsprechend kann man das so mal machen. Ist das jetzt, ich sag mal so, wenn Tierschutz das einzige Problem wäre von Saudi-Arabien. Okay, geschenkt. Aber wir wollen nicht politisch werden. An der Stelle ganz kurz und deswegen komme ich drauf auf Politik nochmal. Ich fand dieses Segment mit den Frauen auch gut. Da muss man auch WWE mal loben. Natürlich ist das Eigenvermarktung, selbstverständlich. Aber trotzdem das in Saudi-Arabien zu machen, ist nicht selbstverständlich. Möchte ich auch mal einen Daumen heben an der Stelle. Und jetzt wieder zum Tag-Team-Match.
Ja, das Match an sich habe ich mir jetzt relativ wenig von gemerkt. Es war ein ganz ordentliches Match. Es waren 800 Minuten am Ende. Nicht wirklich nennenswertes. Also der Omos, der no-sellt den Orten die ganze Zeit. Riddle bringt am Ende, der bringt gute Laune zumindest ins Match rein. War auch jetzt wirklich nicht schlecht. Also ich kritisiere nur, weil es einfach handlungstechnisch wenig Bewandtnis hatte. Am Ende gibt es einen Phenomenal Vorarm, so viel Zeit muss sein, der dann in ein AKO gekontert wird. Das sieht super aus, habe ich aber, glaube ich, dreimal schon gesehen. Das macht aber nichts, aber trotzdem gut. Stadion kocht an der Stelle immerhin. Dann gibt es den Tag und Orton macht es nicht, sondern es gibt noch ein Floating Bro und der Riddle ist es dann, der Styles pinnt und die Titelverteidigung macht. Und ja, das Match war okay und pass auf, das Kamel hat es für mich rausgeritten.
Super, Marcel, super. Aber du hast ja gesagt, also der RKO war over wie nochmal was. Also es gab vorher schon zwei, drei Ansätze, da poppt die Halle wie bei manch anderen großen Spot nicht in den Staaten. Das war schon interessant zu sehen. Also auch Orton wieder, einer von den Allstars, muss man einfach sagen. Das funktioniert einfach, gerade in Saudi-Arabien. Und das hat man gut gemacht. Aber trotzdem, und das finde ich gut an der Stelle, man hat diesmal Riddle im Endeffekt den Pin gegeben und hat ihn ein bisschen elevated oder ein bisschen entscheiden lassen am Ende. Den Titelverteidigung habe ich so nicht getippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt gut finde. Match war ein bisschen vom Gefühl her ein bisschen Raw-mäßig. Also das war kein schlechtes Match, aber nichts, was man jetzt unbedingt gesehen haben müsste auf dieser Pay-Per-View-Card. Da gab es deutlich bessere.
Genau, wir hatten jetzt am Ende vier Stunden gegen die Card. Das ist für ein Wrestling-WWE-Pay-Per-View noch in Ordnung. Aber wenn man das gestrichen hätte, das Match hätte mal eine Viertelstunde weniger, hätte jetzt auch nicht geschadet. Was soll's, gehen wir mal weiter. Es gibt ein Becky Lynch-Interview. Ja, hör mal, Becky, du hast ja Fighter für SmackDown gegen Sasha Banks verloren. Ja, und Becky Lynch sagt, in Wahrheit, Pat, ich dachte, wir wären Freunde. Also die haben ihre irischen Wurzeln damals schon gehabt. Du weißt doch, dass ich gewinnen werde. Also kommt nicht wirklich viel bei rum. Erwähne ich der Vollständigkeit halber. Dann bekommen wir Queen's Crown, das Finale. Ja, und hier war halt das Problem, was ich schon geteased habe. Doudrop gegen Zelina Vega hieß es und keiner im Stadion kannte Doudrop und keiner kannte Zelina Vega. Deswegen kam da kein wirklicher Hype auf, zumal dieses Turnier ja wirklich einfach nur hingerotzt wird. Das kann man auch mal sagen. Die Legenden wurden gehypt, Zelina Vega wurde es nicht, die gewinnt am Ende. Ich habe noch als vielleicht kleine Kritik, ich fand es ganz interessant, die Frauen hatten natürlich ihre Vermummung, hatten auch alles voll. Zelina Vega ist mir aufgefallen, obwohl ja eigentlich das dafür da war, dass man die weiblichen Formen nicht erkennen kann als Mann, habe ich gesehen, dass sie sehr dünne Arme hat. Das erste Mal, dass ich darauf geachtet habe, dass diese Zelina Vega, das heißt, diese Figur wurde betont, die haben genau das Gegenteil erreicht. Age bad, kann ich nur mal sagen. 5 Minuten haben sie gekriegt, was soll man machen? Immerhin 5 Minuten, was 2 Minuten länger sind als sonst. Zelina Vega gewinnt mit dem Code RED am Ende, da kommt also Canadian, das ist teuer aus dem Nichts mal wieder und dann krönt sie sich selber. Ja, wir sehen genau das Gleiche, was wir auch schon bei Raw gesehen haben, leider. Oder war es SmackDown? Ich glaube, es war SmackDown. All hail Queen. Queen, Queen Zelina Vega, Herr Flöter. Mann,
ich kann nicht mehr. Ja, also ich fand beeindruckend, wie körperlich unterschiedlich die beiden waren. Das hatte ich so, also das, ne, klar, dass Zelina Vega nicht die Größte ist und nicht die Breiteste ist, ja, aber das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, also gegenüber Doudrop da gegenüber stand und mit den T-Shirts hat man das noch ein bisschen mehr gesehen, fand ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass man Doudrop nicht hat noch mehr zeigen lassen. Ja, das Match selber war jetzt nicht unbedingt der Rede wert, war aber auch zu erwarten. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man dann so ein Match mit einem Code Red oder mit einem Canadian Destroyer beenden möchte und diesen Pop, diesen Cheap Pop abholen möchte. Passt irgendwie nicht so ganz da rein, fand ich jetzt nicht so gut, aber ich kann damit leben, dass Zelina jetzt mit der Krone rumläuft, ja, also das macht irgendwie Sinn, weil du hast diese Heel-Konstellation von Zelina und jetzt müssen wir abwarten, was da jetzt der Plan ist dahinter. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf den Titel gehen wird und dementsprechend ist das ein Stilmittel, wie es die letzten Jahre auch immer wieder gab bei den Männern, King Corbin oder Booker T oder wer auch immer, da kann man Zelina jetzt mal rumlaufen lassen damit und mal gucken, wo es dann hinführt. Ich sehe die nicht im Title-Picture und dementsprechend ist es okay. Duschop finde ich ein bisschen schade, hätte ich mir gewünscht, dass man sie ein bisschen wegnimmt von diesem lächerlichen Cheesy-Gimmick, mehr zu einem ernsten Competitor, weil ich sag's nochmal, da werde ich nicht müde. Piper Niven, ja, wie sie früher hieß, ist eine fantastische Wrestlerin und das ist eine, die weiß, was sie macht mit ihrem Körper und die kann richtig, richtig gute Matches wirken und das habe ich gegen Zelina Vega nicht gesehen, aber ich glaube, das lag eher an Zelina und Dementsprechend haben wir, glaube ich, auch die bisschen Abkühlphase nach der ersten Stunde, Stunde 15 Minuten, dann auch durch. Und es war insofern auch in Ordnung, weil das Match eben nicht so wahnsinnig lang ging. Und ganz ehrlich, jeder, der mir sagt, bei diesem Turnier hätte es längere Matches geben müssen, den sage ich, nein, hätte es eben nicht, weil das war wieder genau der Punkt. 5 Minuten war für das Match für mich zu viel.
Ja, die Frauen, die das wirklich gepusht hätten, das Turnier, die sind halt im Title Picture drin, auch heute. Das, was die da genommen haben, waren eben die Frauen mit Carter oder Undercarter und da wurde nicht viel Stimmung für gemacht und am Ende gewinnt sie Lina Vega. Der Vorteil ist, das ist jetzt ein Gimmick für sie, also sie läuft nicht im Luft ihren Raum rum, sie kann mit ihrer Krone rumlaufen und andere Leute stören, darauf wird sie hinauslaufen.
Ja, kann sie jetzt gegen
Carmella gehen. Sie hat immerhin das Glück gehabt, in ihrer Ring hier einen Regenbogen drin zu haben, das ist mir aufgefallen.
Das stimmt. Da kann sie jetzt aber gegen, bei Raw dann jetzt gegen Carmella gehen, das ist ja super und vielleicht bei Tess.
Ja, das stimmt.
Da ändert sich ja nichts, außer dass die Farbe anders wird. So, weiter geht's.
Habe ich schon gesagt, dass die Legenden gefeiert wurden. Natürlich wurden sie das. Goldberg, die Goldberg-Entrance war natürlich riesen Stimmung im Stadion. Wenig anders zu erwarten. Bobby Lashley war der Gegner. Der wurde jetzt auch nicht schlecht aufgenommen. Also das war schon in Ordnung. Es war ein, ja, pass auf, No-Holds-Barred-Match war ja angekündigt. Das wussten wir ja. Ja, weil Goldberg hat ja gesagt, Bobby Lashley, ich werde dich töten. Und Bobby Lashley hat gesagt, ja, wunderbar, wir machen eine Stipulation, wo du das darfst. Das war die Geschichte. So, und was man jetzt aber spontan überlegt hat, wahrscheinlich heute so, ich sag mal so, vielleicht 18.30 Uhr so, beim Tee oder was auch immer, wenn es mit Mann trinkt. Wir machen False Count Anywhere. Und deswegen haben wir ein No-Holds-Barred-False-Count-Anywhere-Match.
Ja, klar.
Jemand kann das mal nachgucken, wen das interessiert. Gab es jemals ein False Count Anywhere-Match, was im Ring besiegt wurde, beendet wurde? Ich kann absolut nicht mehr reden. Das würde mich mal interessieren, weil natürlich ist auch dieses Match nicht im Ring beendet worden, weil Goldberg vermutlich keine Kondition mehr hat, um nach seiner Reise die Rampe runter wieder zurück in den Ring zu gehen. Das war zumindest meine Theorie, aber gehen wir mal durch. Also wir sehen ganz am Anfang, ich fand es ganz interessant, dass der Bobby Lashley, der bindet sich eine Kette rum. Das war wahrscheinlich die gleiche Kette, die vorher Seth Rollins und Edge schon hatten. Wir sehen das, Goldberg sieht das nicht, der macht die Faust voll und will einmal draufhauen. Ja, und es dauert keine Minute, bis der Goldberg blutet. Nennenswert bei seiner Entrance. Er hat offensichtlich nicht den Kopf vor die Tür gehauen. Er hat vorher nicht geblutet, dann schon. Ja, Lashley holt dann einen Stuhl raus. Es gibt einen Heeltisch an der Stelle. Wir wissen ja mittlerweile, was das bedeutet. Ein Spear von Lashley. Der Stuhl wird dann ums Bein gefräst und drauf. Also Lashley dominiert das am Anfang. Dann spielt er sich halt ein bisschen blöd selber in den Tisch rein. Dann gibt es dann das Momentum, was dann shiftet. Spear von Goldberg und einen, Achtung, sauberen Jackhammer. Ich habe da technisch keinen Fehler gesehen, Flöter, du.
Nee, generell muss man sagen, da kann ich schon den Rest auch vorwegnehmen. Ich habe keinen Botch gesehen. Ja, ich habe ein Goldberg-Match gesehen, was anhand der Stipulation natürlich, damit hat man ein bisschen protected, ja, und man hat ihn nicht zum Fraß vorgeworfen wie beim SummerSlam. Und wenn du ihn einsetzt und du weißt, er ist unsicher und er ist nicht mehr der Jüngste, dann mach genau sowas, was wir heute gemacht haben, weil das Match hat für mich funktioniert. Ja, ich habe das letzte Mal hier gesessen beim SummerSlam und habe über das Goldberg-Lashley-Match gelacht. Das tue ich heute nicht. Das war kein 5-Sterne-Match, natürlich nicht. Das erwarte ich aber auch nicht bei den beiden. Und man hat hier vom Booking her bis dahin, was du jetzt erzählt hast, auch viel richtig gemacht, denn man hat Lashley gut aussehen lassen. Und das hatte ich mir so ein bisschen gewünscht, wenn sie das Match machen, lass den Lashley wenigstens gut aussehen. Und ja, das Finish, wo wir jetzt gleich drüber sprechen werden, das kommt noch dazu.
Ja, ich habe dich mal reingeholt. Ja, ja, ich laber jetzt nicht. Oh, 3,75 wird im Chat gesagt, 3 von 5 das Match, so würde ich das auch sehen. Also tatsächlich, Goldberg hat vernünftig gewirkt. Natürlich war der auch wieder konditionell nicht am Ende. Wir hatten auch keine 50 Grad heute. Einer im Chat hat geschrieben, 28 Grad um den Dreh. Also das war dann natürlich auch besser dann für den Goldberg. Also da kann man nicht viel sagen. Und er hatte keinen Gürtel, um den es ging. Das ist mir immer wichtig. Er zerstört da jetzt gerade keine Regenschleppe, also ist das auch in Ordnung. Ja, also er macht halt seinen Jackhammer, er zieht den durch, er geht durch und das Match hätte er gehabt, damit hätte er ihn gepinnt, das will er aber nicht, denn er will ihn ja töten, das haben wir ja gelernt, er möchte ja seinen Sohn rächen, das heißt, es geht weiter, er zieht sich seine Handschuhe aus, das dauert ein bisschen länger als geplant an der Stelle, vielleicht der einzige Botch. Dann soll es einen Concerto geben, das habe ich mir ausgedacht, also ein Concerto nur mit einem Stair, die Ringtreppe wird genommen. Ja, dann wird da der Lashley draufgelegt, dann wird die andere Rimtreppe oben draufgelegt, wie so ein Sandwich. Der zieht aber leider, oder vielleicht für Lashley glücklicherweise, rechtzeitig weg. Und dann geht es eben auf die Stage.
Ja. Marcel, bevor wir auf die Stage gehen, möchte ich anmerken, ich hatte so das Gefühl, von produktionstechnischen her, waren die Kamerakats nicht immer ganz günstig. Bei der Geschichte mit der Ringtreppe, die du gerade erklärt hast, da war es gut, weil da hat man nicht gesehen, dass Lashley schon weg war von der Ringtreppe, als sie runterfällt. Ja, da haben wir kurz ne? Aber es gab vorher noch ein Spear durch die Barrikade und da gab es vorher eine totale 2 Sekunden oder so und da hat man gesehen, dass Lashley schon an der Barrikade stand und die schon wackelte. Also er hat geschaut, ob die locker ist oder lose ist. Da war ein bisschen schlechter Cut, so, auch sowas passiert. Aber das ist halt auch Wrestling. Ja, im Endeffekt war es halt schlecht umgesetzt vom Production-Team, muss man einfach sagen an der Stelle.
Das hat sich tatsächlich auch durch die Nacht gezogen. Das war nicht nur in diesem Match, das war an vielen Stellen, wo die Cuts nicht richtig funktioniert haben. Es lag wohl eher nicht an der Kameracrew. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Director heute gab, ob Kevin dann nicht dabei war, aber es hat öfter nicht gepasst. Ja, wer die Show sieht, der dürfte das bemerkt haben. Ist aber auch egal für dieses Match jetzt. Also es geht jetzt auf die Stage drauf. Wir haben ja ein False Count Anywhere Match, wie jeder weiß. Das war ja lange, lange angekündigt. Ja, dann kommt Lashley die Kendo-Stick-Brigade zur Hilfe. Es sind natürlich Shelton Benjamin und Cedric Alexander, die heute halt schon verloren haben, aber das macht nichts. Die kommen mit Kendo-Sticks. Praktischerweise greifen sie Goldberg einer nach dem anderen an. Das war dann vielleicht ein wenig dumm. Goldberg kann sie beide mit einem Move weghauen. Ja, werden von Goldberg kaputt gemacht. Und dann gibt es einen Laser-Kendo-Kampf. Bobby Lashley gegen Goldberg-Flöter. Hat es gemacht. Den gewinnt Goldberg. Und dann gibt es einen Spear an Lashley. Die Rampe runter. Es war kein offensichtlicher Spot. Also es war nicht so, dass da eine Riesenkonstruktion stand, die man schon von Weitem gesehen hat, sondern es war so ein bisschen ins Dunkle rein, die Rampe runter. Da lagen dann Kisten, keine Ahnung was.
Tische mit hier.
Man hat gesehen, dass es sehr weich war. Es wurde also ein bisschen gejerrycoat, das würde ich sagen. Es war ähnlich vergleichbar, dass man sieht, macht nichts, geiler Move auf alle Fälle, den Spear runter. Wir haben einen Larger-than-Life Goldberg, der jetzt Bobby Lashley besiegt, denn es wird natürlich gepinnt, 1, 2, 3. Der gewinnt das. Legt euch nie mit Goldberg an, sagt er am Ende. Das ist die gute Seite, das möchte ich sagen. Ich fand das gut, wie das dargestellt wurde, dass es kein Titelmatch war. Und die schlechte, negative Seite natürlich, Bobby Lashley, Herr Flöter, da muss jetzt natürlich Aufbauarbeit bei Raw geleistet werden.
Ja, natürlich, aber ganz ehrlich, lieber in einem Match, wo man sagen kann, okay, das war recht ordentlich. Ja, also wenn jetzt dieser Checkhammer schief geht und er gewinnt mit diesem Checkhammer, ja, weil es kein False Count Anywhere gewesen wäre, dann hätten wir alle gesagt, oh, braucht kein Mensch. So kann ich damit leben. Ja, ich bin kein großer Goldberg-Fan, seine Zeit ist vorbei. Aber muss man auch sagen, das war eins, vielleicht sogar das beste Match seit seinen Comebacks. Ja, da hat er ja einige bestritten und es war vor allen Dingen auch das beste Saudi-Arabien-Match, was er gemacht hat, muss man auch sagen. Und da würde ich auch Bobby Lashley schon ein bisschen Credits geben für, ja, der ihn auch gut aussehen lässt. Das war ordentlich gewirkt. Und der Spot am Ende, ich fand es interessant, weil die Stage relativ hoch war. Ja, also es war jetzt nicht so wie bei Raw, so ein Meter oder so. Nee, das waren, lass es 3-4 Meter gewesen sein vielleicht. Und da gab es unten diese abgedeckten Tische. Und natürlich war dann Crashpad drunter. Aber das, ganz ehrlich, so einen Spot will ich auch nicht mehr ohne Crashpads sehen. In der WWE zumindest nicht. Dementsprechend war das gut umgesetzt. Es hat sich keiner wehgetan im Sinne von, ist irgendjemand verletzt. Zumindest hat man es nicht gesehen. Und das ist die gute Nachricht. Und es war ein gutes Goldberg-Match. Ich möchte das nochmal rausstreichen, weil das hat keiner erwartet. Und der Sieger, wegen mir. Ja, und Bobby Lashley kann jetzt wieder in andere Gefilde gehen. Und dann ist die Goldberg, dieser Goldberg-Run auch wieder durch. Interessant an der Stelle, das fällt mir gerade nur ein, es gab keine Eingriffe, außer diese kurze Candlestick-Geschichte. Es gab kein Gage AJ, kein Sönjemanchen, der da war. Das Einzige, was Goldberg gemacht hat, er feiert nachher mit den kleinen Saudi-Jungs. Und das sind jetzt auch alles seine Kinder, offensichtlich alles seine
Söhne. Falsch, aber wir wissen, was du meinst. Ja, ja.
Ja,
ja, ja. Ja, ach, ich fand's auch. Konnte man sehen. Also wenn jetzt das Hurt-Business wieder bei Raw aufgebaut wird und dreimal gewinnt, dann ist das auch wieder vergessen. Gibt Goldberg den Moment. Muss man ja auch sagen, wenn man Goldberg reinzieht, und das wird ja nicht sein letztes Match gewesen sein, dann muss er halt zwischendurch auch mal gewinnen, damit er die Glaubwürdigkeit behält. Das war dann dieses Match beim SummerSlam.
Aber er hat ja auch heute seinen
Moment.
Also er hat ja die erste Hälfte nominiert und am Ende, klar, muss man halt irgendwie hintreten, die Goldberg
gewinnt. Hat man gut gelöst und auch für die Crowd.
Genau, und dementsprechend fand ich diese Addition der eine False Count Anywhere-Geschichte dann auch sinnvoll, weil sonst hätte es im Ring clean enden müssen oder zumindest irgendwie enden müssen mit einem Pin. So war es okay, großer Spot am Ende, so kann man Wrestling machen.
Wie kann man auch Wrestling machen? Indem wir ein King of the Ring-Finale bekommen. Die zweite Krone heute Nacht wird in Saudi-Arabien vergeben. Finn Balor gegen Xavier Woods. Und es war tatsächlich in Deutschland genau 20.15 Uhr Primetime-Fernsehen beim Pay-Per-View der WWE. Chain Wrestling zum Start. Ja, das Match, also ich habe schon oft gesagt, Xavier Woods-Matches gefallen mir einfach, Finn Balor sowieso. Da konnte nicht viel schief gehen. Das Match ging wirklich, ja, wie man sich das erwartet. Ne? Zwei technische Wrestler gingen gut los. Der Woods, der gibt natürlich alles. Es ist ein ganz großer Traum. Um ihn ging es dann heute auch zum Glück. Der Balor, der wird dann hinter so ein bisschen edgier, so ein bisschen mehr aggressiver, weil er kommt nicht durch mit seinen Moves. Ein Superplex von Woods shiftet dann das Momentum zu ihm hin. Coup de Grâce geht dann daneben. Der Einroller klappt nicht von Woods, also wir beenden das Match zum Glück nicht auf die einfachste mögliche Art und Weise, sondern tatsächlich macht Xavier Woods sein Flying Elbow runter. Er pinnt Finn Balor clean nach, was haben wir, keine Ahnung. Ja, knapp 10 Minuten waren es, war in Ordnung. 10. Und Xavier Woods ist King of the Ring und das ist auch völlig in Ordnung. Der feiert sich, der krönt sich wieder selber, genau wie Zelina Vega. Das fand ich ein bisschen komisch. Kann natürlich sein, dass es bei Raw jetzt noch eine Krönung gibt. Oder bei SmackDown ist er ja jetzt seit ab morgen. Weiß ich nicht, Kofi Kingston war nicht dabei. Das fand ich ganz interessant. Es wird von Schicksal geredet. Und es kam mir tatsächlich früher so ein bisschen vor, als wenn da schon Heat-Vibes durchkommen. Meinst du, die machen da irgendwas, so ein cheeky, geeky irgendwas König? Oder war das jetzt nur meine Einschätzung?
Weiß ich nicht. Ich... Er hat ja auch von King Mabel, den großen King of the Ring Gewinner, gesprochen im Vorfeld. Also, vielleicht macht man jetzt die Story mit Kofi doch noch, ja. Also, wir haben uns ja ein bisschen drüber beklagt, dass man das nicht gemacht hat, das Match im Halbfinale. Und vielleicht war das jetzt der Grund, weil man jetzt die Story mit Kofi aufbaut. Vielleicht kann er jetzt, ne, sagen, okay, wo warst du denn, als ich das Ding gewonnen habe? Ein bisschen edgier, ein bisschen, ne?
Er sagt am Ende, jetzt habe ich alle Power als König.
Ja, ja. Und da kann man schon ein bisschen was machen. Kann man drüber diskutieren. Aber das Match an sich, und das möchte ich noch kurz sagen, das war fantastisch, rein wrestlerisch. Ja, das war natürlich kein Spotfeuerwerk. Das war klassisches Mat-Wrestling zum Anfang, Chain-Wrestling. Die beiden können das. Und ich fand es durchaus interessant, dass auch dieser Top-Walk Elbow, ja, mit dem er dann das Match später beendet. Den hat er vorher schon gemacht, da ist er schief gegangen. Ja, da ist er auf die Beine gelandet. Also da war ein gewisses Storytelling drin. Das Match hätte ich gerne noch 5 oder 10 Minuten länger gesehen. Ja, dafür war es wahrscheinlich nicht groß genug an dieser Stelle. Und ich finde es übrigens auch nicht schlimm, dass Finn Bella hier verliert an der Stelle, weil das Hauptaugenmerk oder der Fokus lag jetzt auf Xavier Woods und nicht auf Finn Bella. Finn Bella kann jetzt wieder einen Angriff, Anlauf nehmen bei Raw. Der ist jetzt gedraftet, da kann er mit euch durchstarten. Dann ist das auch okay. Und Xavier Woods die Krone dann zu geben, ich glaube, das haben viele auch sich gewünscht und das war auch wieder so ein bisschen Feel-Good-Moment. Ob da jetzt ein Heel-Turn kommt, müssen wir abwarten, aber das Match an für sich, wie gesagt, hätte ich gerne noch ein bisschen länger gesehen, dann hätte es vielleicht sogar noch besser funktioniert, weil die gerade die Anfangsphase relativ lang war, wo man eben viel Chain-Wrestling macht, dann hätte man hinten raus noch ein bisschen mehr große Moves bringen können, aber was willst du machen in 10 Minuten? Ja, das war halt nicht das wichtigste Match auf der Karte. An und für sich, aber sehr empfehlenswert.
Ja. Ja, ja, hat gepasst. Also anders bei den Frauen waren die 10 Minuten dann auch gerechtfertigt und ja, wir zu den Frauen schon alles gesagt. Der Xavier Woods, finde ich, das war eben sein Traum und er kann es halt jetzt schön verkaufen mit der Krone. Face oder Heel ist dann wurscht. Er hat das bei Up Down wird das wahrscheinlich dann auch weiter mitmachen. Er wird die Story weitertragen und ich glaube, das ist dann auch der richtige. Zum Finn Balor passt das nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, was ich noch sagen kann. Der träumt sein ganzes Leben von diesem Krönungsmoment, dass er endlich King of the Ring wird. Er zieht sich das Cape um. Er hat das Zepter in der Hand, er setzt sich die Krone
das auf. Das Match hat er verloren.
Wo er sich die Krone, wo er sich die Krone aufsetzt, fällt das Cape runter. Das hat er sich so nicht vorgestellt. Das war ein bisschen traurig. Aber was soll's, dafür ist es auch Wrestling, das wird dann verkauft. So,
das Cape-Match, das kriegen wir dann noch bei Raw.
Das kriegen wir dann auch noch. Also erstmal Dankeschön. Ich
sehe bei Smackdown. Es ist bei Smackdown. Ach, komm. Zu. Vielen, vielen Dank dafür.
Morgen tritt der Draft in Kraft.
Ja, endlich
Draft. Sind wir natürlich wieder dabei, das ist klar. Ja, 350 Leute im Chat, ich wollte gerade sagen, ich wollte Danke sagen, dass ihr ja echt gehypt seid. Das ist wunderbar für die WWE.
Und dann sind wir schon Uhrzeit für uns. Ja.
Ja, nicht so ganz. Das sind die letzten 3 Matches, alles 3 World-Title-Matches. Das heißt, wir machen keinen Filler zwischendurch. Drew McIntyre gegen Big E ist das Match, nächste Match auf der Card. Auch das Match, das waren jetzt die größeren Männer. Die kämpfen sich ebenfalls, ja. Es geht härter zu als im Match vorher, aber ich glaube fast nicht weniger technisch. Also es waren da auch viele gute Manöver dabei. Natürlich Future Shock, die Signatures wurden alle abgehandelt. Ein Claymore geht über in eine Powerbomb, das fand ich ganz gut, flottes Hin und Her. Ja, und dann, bisschen schade, das Problem, was ich mit Big E habe, ist nicht, dass er albern ist. Das Problem ist, dass das Big Ending ein schlechter Finisher ist, der gefällt mir nicht. Und einer, wo die Leute auskicken, das darf nämlich auch Drew McIntyre tun, der kickt aus dem Big Ending aus. Das heißt, jetzt muss das Super Big Ending kommen. Das ist genau das Problem, was John Cena mittlerweile hat, denn der AA geht auch nie durch, also geht er immer aufs Top-Rope drauf und haut dann runter. Ja, und dann, ja, wird dann sogar in den Bulldog gekommen. Also das fand ich wieder ganz gut. Also er versucht sein Big Ending von oben und Drew McIntyre macht dann einen Bulldog runter. Ich mache jetzt schon so ein bisschen Prinz Bedranowski, möchte ich nicht sagen, aber das mache ich gerade. Egal.
Für diejenigen, die das hier gerade nur hören, ja?
Nein.
Das Bild dazu kann man sich angucken auf YouTube.
Ach so.
So, ja.
Guckt euch an, das ist wichtig, ja, ja. Egal. Am Ende, der Claymore, der geht dann durch, also einmal wird noch der Claymore weggetaucht, dann geht der Claymore durch zu einer 2,8, habe ich mir aufgeschrieben, das war ein sehr guter Nearfall. Ja, dann will der Drew das Big Ending machen, der kommt nicht mehr weiter mit seinen Moves, aber das Big Ending von Big E geht durch, richtiger Sieger natürlich, Big E verteidigt, Drew McIntyre geht jetzt zu SmackDown und ich finde, das war jetzt ein gutes Match, um einerseits Big E zu pushen, um ihn weiter nach oben zu bringen und Drew McIntyre aber auch nicht zu schlagen, weil morgen bei SmackDown redet da keiner mehr drüber.
So sieht's aus und wer mir weiterhin erzählen will, dass Drew McIntyre overbooked ist, ein Superman-Booking genießt. Nein, der hat alles verloren zuletzt. Ja. Seine Fehde gegen Jinder Mahal durfte er gewinnen am Ende. Okay, aber ansonsten, die großen Matches, die großen Titelchancen hat er alle vergeigt. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, warum kriegt er schon wieder ein Titelmatch? Weil man halt Face gegen Face machen wollte. So, ist dann in Ordnung. Man hat das einzig Richtige getan. Natürlich muss der Titel bei Big E bleiben. Ich glaube, da war kein Fragezeichen dahinter, wie dieses Match ausgehen muss am Ende. Die Frage war, können sie koexistieren? Ja, sie konnten es. Ja, dementsprechend. Das Match war brauchbar. Es war kein Highlight. Es war jetzt kein ganz großer Main Event und das sollte es auch nicht sein. Ja, an der Stelle, es war ein Titelmatch. Es war ein Sieg mehr für Big E, wo er gut aussehen durfte. Das Thema mit dem Big Ending hast du angesprochen. Alles gut. Ich bin bei dem Match mehr eskaliert, was bei uns im Stream los war zu diesem Zeitpunkt, als was dieses Match gebracht hat. Aber es war kein schlechtes Match. Das kann man nicht sagen.
Nee, also das hatte seine Berechtigung auf der Karte. Wer das gerade mit dem Herrn Alex B3 nicht verstanden hat, wir haben einen Nachschlag aufgenommen. Hört euch den nochmal an. Da wird alles zum Sommerquiz aufgeklärt und was das mit dem Lockdown Bulldogs zu tun hat. Und Alex, wenn du uns jetzt hörst, ich habe eine Lockdown-Matte. Ja? Du nicht. Du hast ganz komische Haare auf dem Kopf. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Und so weiter. So, wir sind bei den Frauen beim Triple Threat Match angelangt. Becky Lynch verteidigt ihren Smackdown-Gürtel gegen Sasha Banks und gegen Bianca Belair. Sasha Banks hat zweimal, also beide Frauen besiegt. Zuerst Bianca Belair und dann hat sie Becky Lynch besiegt und zwar fair and square mit ein wenig Eingriff, aber irgendwie zählt das dann schon. Das Match, das war gut. Das Problem, was ich mit diesem Match hatte, es war ein sehr durchchoreografiertes Match und es waren wirklich sehr viele gute, innovative Spots dabei. Da waren Sachen, die habe ich nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Einhand-Hochhalter von Bianca Belair gesehen. Also sie stemmt nicht nur
Sasha Banks, Press-Up-Slam, sondern einhändig.
Sie macht es mit einer Hand, sie zieht die eine Hand wieder zurück. Wunderbar. Es waren tolle Sachen dabei, aber, und das ist jetzt meine Kritik, die gingen nicht alle glatt und die waren teils auch zu konstruiert. Also es ging nicht wirklich ineinander über, sondern jetzt weißt du, okay, Wrestlerin A muss dastehen, Wrestlerin B muss dastehen, dann greift die ein und dann sieht das auch gut aus. Aber wenn es nicht so flüssig aus der Bewegung rauskommt, habe ich damit ein bisschen ein Problem, weil es nicht so natürlich wirkt. Also das war ein bisschen too much, aber ansonsten hat mir das Match richtig gut gefallen, Flöter. Wie hast du das gesehen?
Ja, grundsätzlich ähnlich. Ich glaube, das Match hätte, also auf der Card, wenn man das liest, hätte ich mehr davon erwartet. Das heißt aber nicht, dass das Match jetzt schlecht war. Du hast gesagt, da waren viele Sachen drin, die man so noch nicht wirklich gesehen hat. Ich fand es ganz interessant. Am Anfang hat man klassisch angefangen, Triple Threat. Einer ist immer raus. Meistens war es Becky am Anfang. Und hinten raus wurde es dann deutlich chaotischer, was aber nicht unbedingt negativ war, sondern man hat gerade zur Finish-Phase dann wirklich gespielt, jeder will gewinnen und hier Nearfall, da Nearfall, jedes Mal unterbricht irgendjemand, da gab es auch ein paar Sachen, die sehr knapp waren, aber ich gebe dir recht, da waren ein paar Sachen, die mir zu konstruiert waren und ich bleibe dabei, das ist meine Kritik an Bianca Belair, sie ist noch nicht so weit, um mit den ganz Großen mitzugehen und das hat man meines Erachtens hier wieder gesehen. Trotzdem, grundsolides Match. Es hat Spaß gemacht, aber ich habe andererseits auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe das so angeschaut, vielleicht war ich auch ein bisschen durch, ging lang, ne? Aber ich bin nie richtig reingekommen. Also ich hatte nicht diesen Moment, wo ich sage, wie wir das schon mal hatten mit Bianca und Sasha beispielsweise, Bianca und Becky beispielsweise, wo ich gesagt habe, oh, 7 Minuten geil, 8 Minuten Feuerwerk. Da war es ein Fuck-Finish am Ende, aber das ist egal, das hat mir mehr Spaß gemacht, ja. Und das habe ich hier nicht gehabt. Schade eigentlich drum. Ich hätte mir gewünscht, dass man der mehr rausholt und das wäre absolut möglich gewesen.
Ja, ist bei dir nicht so angekommen. Ich sehe schon den Chat rein, also 4,2 von 4,5, 4,5 wird gegeben, 4 von 5. Es hat den Leuten gefallen, es hat mir auch gefallen. So ist ja nicht, ne? Nur dieses Durchchoreografierte, das war ein wenig zu viel. Also da bin ich dann so ein bisschen bei Jim Cornette oder wem auch immer. Da hätte es ein bisschen mehr Natürlichkeit in den Moves. Ja, wir sehen zum Beispiel so ein Bang-Statement und ein Disarm-Hör gleichzeitig. So, das war ganz innovativ, hat man gemacht. Sowas kann man öfter bringen, aber eben nicht so diese Spots, ich mache jetzt das, du machst das, du gehst oben rein.
Man hatte manchmal das Gefühl, ne, bevor du weitermachst, man hatte halt wirklich manchmal das Gefühl, dass irgendjemand den Cue nicht mehr im Kopf hatte und
genau, man wird gewartet. Dann wird dann also gewartet, teilweise während des Einrollens wird gewartet, weil ja jetzt jemand von hinten, und dann ist es halt schwierig, wenn es nicht klappt. Wenn es klappt, wunderbar, aber wenn es nicht klappt, ist es dann so ein bisschen schwierig für mich.
Ja, und vielleicht auch hier wieder, ne? Ganz nochmal, Production, also das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Nee, das muss man einfach sagen, das hat sich ein bisschen durchgezogen. Man hat auch manchmal keine guten Cuts gehabt, das muss man einfach sagen. Und dann sehen die natürlich auch schlechter aus. Und das ist immer ein Problem in der Production. Ja, also da möchte ich gar nicht den Frauen so viel Schuld in die Schuhe schieben. Wie gesagt, ich rede das jetzt auch nicht schlechter, als es ist. Das war ein grundsolides, ordentliches Triple-Threat-Match, gar keine Frage.
Die haben ihren Spot auf alle Fälle genutzt. Die waren froh, dass sie in Saudi-Arabien wresteln durften und dass sie ihre Kunst zeigen durften. Und man hat gemerkt, die haben sich mit diesem Match richtig auseinandergesetzt. Also so ist gar keine Frage. Ich würde ihm auch locker, also 4 Punkte würde ich schon, 4 Sterne würde ich schon auch geben, so um den Dreh. Ne? Das meine ich nicht. Wir hatten zum Beispiel den innovativen Spot, dass Sasha Banks dann von den Haaren von Bianca Belair geflippt wird, einmal durch, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und in dem Moment, wo ich bestimmt 5, 6, 7 Sachen habe in einem Match, die ich noch nie gesehen habe, dann ist das dann auch mal ein bisschen mehr Sterne wert. Am Ende ein Double Disarm-Hör zum Beispiel. Also die beiden, Sasha Banks und Bianca Belair, liegen auf dem Boden und Double Disarm-Hör einmal hoch von Becky Lynch. Also eigentlich ein Disarm-Them, müsste der ja eigentlich dann heißen. Und dann ist aber Bianca Belair, die will beide hochheben. Es klappt nicht ganz, auch das. Also Bianca Belair wird an vielen Stellen wieder als die Starke verkauft, die wirklich beide hochstemmen kann und an der Stelle auch, klappt aber nicht so ganz. Also es fehlt einfach
das ein bisschen
dieses Mühen. Ja, genau. Und dann hast du Chaos im Ring. Und dann fing es halt an, genau das, diese Phase am Ende, so jetzt weiß keiner mehr was. Jetzt versucht jeder irgendwie, jede möchte finishen, möchte irgendwas machen, klappt aber nicht. Und dann muss es schnell gehen. Und dann ist Becky Lynch die eine, die schaltet eben. Ja, Sasha Banks ist zu dem Zeitpunkt draußen, Bianca Belair ist draußen, Becky Lynch schaltet schnell den Einroller an Sasha Banks, der geht dann auch durch. Das war ein Einroller, Herr Flöter, den fand ich an der Stelle absolut in Ordnung, weil er genau reingepasst an der Stelle und Becky Lynch verteidigt.
Und vor allen Dingen muss man zusagen, sie hält während des Einrollers auch den Arm mit der Hand das Seil. Ja, also verstärkte Kraft. Ja. Der Referee ist auf der anderen Seite. Und das war mein Einroller, wie ich ihn gerne nehme. Ja, also nicht, weil ich Einroller liebe, sondern weil wir viel zu oft sehen, wie Einroller einfach aus dem Nix passieren bei WWE und die keinen Mehrwert haben. Dieser hatte es vom Storytelling her, wie das Match dann erzählt wurde, gerade zum Ende. Das ist das, was ich meine mit der Finish-Phase. Da hattest du halt wirklich dann das Gefühl, okay, jetzt kann es jede machen. So, und das haben sie ordentlich hingekriegt. Wie gesagt, bei 4 Sternen bin ich nicht. Das muss ich auch sagen. Also 3,5, na, vielleicht 3,75, aber dafür waren mir zu viel Unsauberheiten drin. Und ich hatte mir einfach mehr erwartet von dem Match. Und das spricht ja eigentlich für die 3 Frauen, die da drin standen. Das hat man nicht ganz halten können, das Niveau, was man da versprochen hatte, leider. Ja, aber ansonsten, gutes Titelmatch, der Titel bleibt, wo er ist. Auch das macht Sinn, weil jetzt die beiden Titel geswappt sind. Ja, der Raw-Titel ist bei SmackDown, der SmackDown-Titel ist bei Raw. Und dementsprechend muss man mal gucken, ob es jetzt wirklich wieder mit einem Handshake und wir tauschen einfach mal den Gürtel, weil wir uns respektieren, abgeht. Oder ob es dann eine Story Richtung Survivor Series gibt, ne, wo man das ja dann gerade rücken könnte. Mal gucken.
Das kann natürlich auch sein. Also mit dem Einroller, es war so ein organischer Einroller. Der hat in dem Moment einfach Sinn gemacht und Becky Lynch als Heel nutzt das Seil aus. Ja, Bianca Belair kommt noch fast dran, aber nicht so ganz dran. Das war ein Einroller der besseren Sorte. Das kann man gerne so machen, aber eben nicht, liebe WWE, nicht in jedem zweiten Match ein Einroller, um dieses Match irgendwie zu beenden. Das wollen wir nicht mehr sehen. Zu Becky Lynch, ja, natürlich macht das irgendwo Sinn. Natürlich behält die ihren Gürtel, habe ich auch getippt. Ich kann mir nicht vorstellen. Charlotte Flair hat schon gesagt, dass sie jetzt zu SmackDown mit dem Raw-Gürtel geht. Die werden sich nicht auf den Gang treffen und dann sagt dann Becky, och, guck mal, da, also den Roten da, der gefällt mir. Aber dann Charlotte, stimmt, Blau mag ich auch viel lieber. Nee, bitte nicht.
Nee, das wird nicht so.
Klärt das gerade Survivor Series oder irgendwie.
Ich lese gerade ein bisschen im Chat mit, ne? Bei YouTube immer noch über 350 Leute live dabei, vielen Dank dafür. Und da schreibt gerade der Dominik, ja, er fand dieses Chaotische nicht so schlimm, weil man auch viel erzählt hat, dass sie sich gut kennen. Das stimmt, da gebe ich ihm recht. Das hat man versucht zu erzählen, trotzdem waren ein paar unrührende Sachen drin und deswegen gibt es da ein paar Abzüge in der B-Note wohlgemerkt. Also wie gesagt, auch ein Match, was man sich definitiv angucken kann. Aber es war definitiv nicht mein Highlight-Match, so. Das kommt nämlich jetzt.
Mal gucken, ob das jetzt kommt, genau. Gehe ich mal von aus, wir sind beim Main Event, liebe Leute. Normalerweise reden wir jetzt noch mal ein bisschen rum, damit ihr ein bisschen runterkommt, ein bisschen entspannt. Aber ich glaube, die Zeit haben wir gar nicht, denn es war Roman Reigns, unser Universal Champion, gegen Brock Lesnar und Herr Flöter. Ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, das ist das größtmögliche Match, das die WWE in dieser Nacht für uns bereit hatte. Es geht nicht größer als dieses Match, kann das sein?
Nicht nur in dieser Nacht, ich glaube zur gegenwärtigen Zeit, ja. Mir fällt kein Name ein, der aktiv ist, also richtig aktiv ist, der regelmäßig da ist, der diese Konstellation gerade toppen könnte mit diesem Aufbau über Heyman. Da haben wir ja die letzten Wochen schon geschwärmt von. Da hat man viel, viel richtig gemacht. Und ich habe vor allen Dingen auch, das habe ich vorhin auch so gesagt, als wir es geschaut haben, ich habe nie gedacht, dass man dieses Match mir nochmal als spannend verkaufen kann. WWE hat es geschafft an der Stelle. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es nur in Saudi-Arabien passiert ist, weil ganz ehrlich, das war ein WrestleMania-Main-Event vom Aufbau her. Und dennoch hat man es nicht übertrieben. Und da kommen wir jetzt dazu.
Der Robert, der übertreibt es gerade. Der gibt uns 8 Euro. Danke, lieber Robert.
Der übertreibt es da richtig. Danke, Robert.
Der übertreibt es richtig. Also, Roman Reigns gegen Brock Lesnar ist natürlich das Mega-Money-Match. Das passt dann zu Saudi-Arabien. Und es ging eben nicht nur um die beiden, sondern es ging mindestens genauso viel auch um Paul Heyman. Was macht dieser Paul Heyman? Es war im Grunde das Custody of Paul Heyman on a Pole-Match, was ich mir erwünscht hätte. Ja, der Roman Reigns kommt mit seinem Advocate raus, ja, oder seinen Special Counselor. Relativ lange braucht Herr Flöter, war natürlich wieder und gucken, ob das Licht an ist. Und es hat natürlich wieder gereicht für die Roman Reigns Engines.
Das ist 10 Meter ist er weitergekommen, ja.
Brock Lesnar kommt rein und Brock Lesnar lächelt. Ja, und er sah wieder, ich möchte fast sagen, er sah wie ein Biest aus, aber ich glaube, das ist nichts Neues. Also der hat sein Zöpfchen hin, hat er noch weiter gepflegt und ein Bart hat er und ach Gott. Also dieser Mann, ich weiß nicht, wenn ihr dem nachts begegnet, begegnet ihm nicht. Das Match geht halt los und es gibt keine langen Spielchen. Also es wird gar nicht irgendwie lange rumgemacht und von wegen und Heyman und nee, die machen einfach rein. Big Man Catch habe ich gesehen, die legen einfach los. Ja, mehrfach sehe ich es, wie mein Tribal Chief, ich acknowledge dich, wie mein Tribal Chief in den Seilen hängt und Brock Lesnar von hinten zieht und einfach seinen German Suplex durchbringen will. Das gelingt gar nicht so oft vergleichsweise. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wir hatten 4 German Suplexen gehabt in diesem Match. Das ist relativ wenig für einen Brock Lesnar, kann man auch mal sagen. Und ja, dann geht es halt los. Das Match endet, also Brock Lesnar ist der die Anfangsphase dominiert, aber es gibt einen Changing Moment. Und ich als alter WWE-Kenner, der manche Fragen auch im Sommerquiz beantworten könnte, die andere nicht könnten, weiß ich nicht. Ich weiß, dass bei WrestleMania 31 genau das Gleiche passiert ist. Da ging nämlich Roman Reigns in den Ringpfosten von Brock Lesnar, nee, andersrum, Brock Lesnar ging in den Ringpfosten von Roman Reigns und dann änderte sich das Momentum. Das war dann heute auch ein bisschen so, trotzdem wird dann weiter gesuplex, was soll's. Das ist dem Brock Lesnar doch erstmal relativ egal. Ja, ein Spear wird ausgekickt. Das war das, das haben wir beim Demon gesehen, dass der ausgekickt, das ist sehr selten. Und jetzt, da habe ich ein bisschen Probleme mit Flöter. Wird dieser
Spear warte, mach mal hier einen Punkt. Weil ja. du hast einen Spot vergessen, den ich ziemlich cool fand. Das war nämlich dieser Spear-Ansatz, wo Brock Lesnar einfach drüber springt. Ja, das war ein cooles
Ding.
Der
kommt ja noch.
Der kommt auch noch. Ich habe nichts gesagt. Ich mach
Mann, weiter. Jetzt hört... Nein, ich wollte sagen, also dieser Spear, genau das, was ich bei Big E gesagt habe. Ich bin ein großer Fan davon, protected diese Finisher. Und der Spear war protected, bis dann der Demon kam und dann ausgekickt war. Das war ein großer Moment. Jetzt Brock Lesnar wieder. Okay, geschenkt, was soll's. Es gibt den Superman-Punch. Es gibt noch einen Superman-Punch. Und jetzt kommt dieser Spot, den du schon sagen willst, den ich jetzt sagen würde. Spear kommt, Roman Reigns rennt an und Brock Lesnar, der springt. Also ich würde, als WWE-Kommentator würde ich 15 Meter in die Höhe sagen. Als normaler Mensch sage ich, es waren 10 Meter. Der springt einfach drüber. Das war mein Spot der Nacht der Flöte.
Ja, war er auch. War ein cooles Ding, weil das erwartet man halt nicht von so einer Kante.
Wie der lässt eine Haut sowas nur raus. Der zählt wieder mega in diesem Match und der hat solche Sachen. Also der Mann ist jede Million wert. Tut mir leid.
Ja, absolut. Und ich habe auch wieder ein Match gesehen. Natürlich besteht so ein Match aus Spears und auf F5s und aus, was haben wir noch, Superman-Punches. Und aber man hat es nicht übertrieben. Ne? Also, wie gesagt, 4 German Suplex Blessen. Ja. Man hat es nicht komplett übertrieben. Und trotzdem hatte ich das Gefühl bei diesem Match, man hat es gut dargestellt, weil, und das ist ja so eine These, die wir jetzt schon länger verfolgen, es immer knapper wird für Roman Reigns. Übrigens fantastisch an der Stelle. Normalerweise kennt man ja Paul Heyman da draußen, dass er da rum abgeht und durchdreht wie so ein Rumpelstilzchen. Diesmal stand er einfach nur da, die Arme verschränkt und einfach nur ehrfürchtig gucken. Das fand ich großartig, dass man genau dieses Ding mit bedacht. Das war so ein Rand, man hat es immer wieder gesehen, so am Rand von der Kamera. Das war cool gemacht. Gutes Storytelling an der Stelle und genau sowas braucht so ein Match dann auch.
Ja, dann kamen natürlich die Big Match Moves, ja, es geht in Suplex City dann rein, so ein bisschen mit einem den macht der Lesnar um Roman Reigns ein wenig schlecht auszusehen, will ich nicht, mein Tribal Chief, mach sowas nicht, F5 gibt's und ein 2,95 Countout von Roman Reigns, der hat das einfach drauf in letzter Zeit, das war gegen John Cena schon, der hat die Nearfalls drauf, das ist ganz groß, dann gibt's einen F5, der geht aber in eine Guillotine rein, ja, da wird er nochmal ein bisschen rausgepowert von dem Lesnar und, der schafft es dann nochmal, einen F5 anzusetzen. Und jetzt, du hast es tatsächlich gecallt. Du hast gesehen, da ist Charles Robinson, der Ref in diesem Match.
Ja.
Das heißt, es gibt einen Bump. Es geht in den F5-Flöter und einmal rumgeschwungen und zack, liegt der Ref am Boden und der Lesnar. Da willst du jetzt nicht in der Haut von Charles Robinson stecken, ne? Mhm.
Dieser Charles Robinson, ne? Der Typ macht 35 Jahre oder noch länger, ist der jetzt Referee. Der steht immer im Weg, unglücklich wohlgemerkt. Aber natürlich, das ist so, auch so, ich weiß nicht, ob das ein Running Gag ist, aber Charles Robinson ist derjenige, der solche Bumps dann halt nimmt. Ich fand den Bump jetzt auch okay. Das konnte man so machen und dass da was passieren musste mit dem Referee-Bump und das irgendwie Tür und Tor öffnen muss, damit dann Paul Heyman sein Ding machen kann, da kommen wir gleich drauf. Das war mir klar und dass man das hier nicht clean enden lassen wird, genauso dementsprechend kann ich absolut damit leben, bin ich absolut fein mit, weil ich habe sehr, sehr ordentlich erzähltes Match gesehen und dementsprechend das ging ja gar nicht so wahnsinnig lang, ne? Ich habe die Uhr nicht ganz
im Blick gehabt. Es ging am Ende 12 Minuten um den Dreh, ja.
Das war
aber auch absolut ist ja schon relativ lang.
Ja. Aber Charles Robinson, die arme Sau, ja, muss man auch mal sagen.
Die arme Sau, denn die wird jetzt von Brock Lesnar aus dem Ring gehoben. Also der nimmt einfach so wirklich so am Hosenbund und einmal, du gehst jetzt mal raus. Ja. Ja, das fand ich auch ganz gut. Es ist jetzt tatsächlich ein wenig WWE 1x1, was da passiert. Also das sind Sachen, die habe ich dann sehr wohl schon sehr oft im Wrestling gesehen, was da passiert. Also der Ref-Bump, der Count wäre durchgegangen, die Crowd zählt natürlich mit. Paul Heyman macht nichts. Der steht da, der guckt sich das an, der weiß nicht, was er machen soll. Ja, einen Moment dauert's. Es gibt noch mal ein Spear von Reigns an Lesnar. Der kommt da noch mal raus. Und dann, Ref ist noch am Boden. Beide Männer liegen fertig, tot am Boden. Was sollen sie jetzt machen? Und jetzt kommt die Storytelling der Nacht. Paul Heyman hat seinen Gürtel, oder hat den von Roman Reigns in der Hand. Was macht er jetzt? Nach links werfen, zu Roman Reigns, nach rechts werfen, zu Brock Lesnar. Er wirft ihn in die Mitte. Ja, er weiß es nicht. Er wirft ihn in die Mitte. Der Gürtel liegt dann zwischen Reigns und Lesnar und wir bekommen eine weitere Referenz damals auf WrestleMania 31. Herr Flöter, es gibt ein Tauziehen mit dem Gürtel. Hat man aufgegriffen. Und,
Interessant fand ich, als der Ref-Pump passiert und Lesnar auch diesen Pin durchzählt, da schaut er ganz, ganz deutlich, und das fängt die Kamera auch gut ein, auf Paul Heyman, so sinngemäß, was soll denn das jetzt, ja? Hast du keine
gesehen, ne?
Also, der hat's, das hat man schon gut verkauft an der Stelle und dann dieser Belt, vorbereitet Belt-Shot, ne, wie Heyman das, jetzt kann man alles interpretieren, er kann jetzt sagen, okay, er wollte sich nicht entscheiden, man kann sagen, okay, es war aus Versehen mehr Richtung Lesnar, als er wollte, oder er wollte zu Lesnar. Ist wieder alles offen an der Geschichte. Mhm. Und das ist ja genau das, wovon dieses Storytelling für dieses ganze Match, dieses Setup gelebt hat. Fand ich nicht komplett übertrieben, ja, an der Stelle, dass man das so erzählen möchte, weil man Heyman damit clever reingebracht hat. Das war das erste Mal, dass man Heyman wirklich interagieren hat sehen können.
Es war das erste Mal, dass wir gesehen haben, dass Paul Heyman nicht 100% hinter seinem Tribal Chief steht. Ja, es hat jeder gesehen, die Usos haben es auch gesehen, denn die kommen jetzt natürlich rein, das ist klar. Also Lesnar hat dieses Tauziehen gewonnen, das kann ich nochmal sagen, der hat den Gürtel an der Stelle, die Usos kommen rein, super Kick. Das ist natürlich für einen Lesnar dann zu viel. Ja, dann kommt der Reigns, der perzt nochmal mit dem Gürtel drüber. Jetzt kommt ein neuer Ref, der offensichtlich dieses Verperzen nicht gesehen hat. Aber dass da einer am Boden liegt, der zählt dann durch. Roman Reigns verteidigt und das war dann ein Finish. Da war ich jetzt nicht ganz so happy mit. Also ich habe vorher gesagt, wenn dieser Paul Heyman dafür sorgt, dass ich ein sehr schönes Fuck-Finish bekomme, mit tollen Storyline, das war jetzt nicht, das war für mich ein bisschen zu viel Standard-WWE und zu ambivalent am Ende noch, denn Paul Heyman geht natürlich jetzt mit den Usos und Roman Reigns raus, das heißt, er bleibt in der Bloodline. Wir wissen aber, bei SmackDown wird was passieren, weil Roman Reigns und die Usos haben es gesehen, dieses Zögern. Ja, was machen wir draus jetzt?
Das Einzige, was mich wirklich gestört hat an diesem Finish, war, dass es nach einem Superkick, ja, Lesnar quasi tot ist, und er kriegt dann noch den Beltshot, ja, aber da hätte es in meinen Augen schon mehr geben können. Und das dann wieder genau diese Story, dann kommt genau dieser Ref rein und zählt den Pin durch. Da hätte es vielleicht andere Möglichkeiten gegeben oder man hätte es vielleicht anders erzählen können. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu schnell ging. Und dieser eine Superkick war mir persönlich zu wenig. Ich hätte auch den Uso-Eingriff gar nicht gebraucht. Ich glaube, das hätte man auch anders lösen können. Ja, über diesen Belt-Shot, dass dann Lesnar irgendwann, ne, einfach diesen Belt abbekommt. Und dann hättest du es verkaufen können. Vielleicht noch ein Spear oder Superman Punch und was weiß ich. Andererseits habe ich es vorhin schon gesagt, die haben es nicht übertrieben mit den Trademark-Moves. Also klar, das sind zwei Wrestler, die leben davon, ihre drei Standard-Moves zu machen. Und die sind deswegen auch so groß, diese Moves. Dementsprechend, das hat man nicht gänzlich ausgespielt an der Stelle. Und ich glaube auch bewusst nicht ausgespielt, genauso wie das Finish. Ich glaube, dass man hier bewusst dieses Finish so gewählt hat, um im Endeffekt offen zu halten, dass man dieses Match später nochmal machen wird. Und das, davon gehe ich fest aus. Das ist ein WrestleMania-Main-Event und der wird bei WrestleMania passieren. Egal, wie man es jetzt erzählt, ob man jetzt Lesnar über den Rumble wieder zurückkommen lässt ins Halte-Picture oder die Story weitergeht. Ich glaube persönlich, Lesnar geht jetzt erstmal wieder ein bisschen in Pause. Und dafür ist es richtig, den Titel da zu lassen, wo er war. Wie gesagt, das Finish, ein bisschen mehr Impact, nicht bloß ein Superkick. Also vorher kickt er aus sonst was für Sachen aus. Das finde ich dann ein bisschen schwierig zu verkaufen.
Ja, ganz. Also ich gucke im Chat auch. Also in dem Match haben wir jetzt relativ niedrige, also so 3, 3,5, 3,75. Also die Leute sehen schon, dass das ein gutes Match war. Aber
es irgendwie ist wieder das Problem mit den Finishes wieder. Ich sag's dir ganz ehrlich, das Match, diese 12 Minuten davor, ja, waren für mich ein fantastischer Big Man Catch mit fantastischem Storytelling, mit einem fantastischen Aufbau. Das muss ich ein bisschen mit reinnehmen in diese Bewertung und das möchte ich an der Stelle auch tun. Ja? Und dementsprechend bin ich bei deutlich mehr. Ich bin nicht bei 5 Sternen, gar keine Frage, aber bei 4 habe ich das schon gesehen und das Finish am Ende macht man deswegen, um dieses Match nochmal machen zu können und dann muss es irgendwann das clean Ende geben, ohne so ein Späßchen da. Das war in Ordnung, wenn es auch nicht bahnbrechend innovativ war, aber jetzt dadurch komplett wieder Main Event abzuwerten, das sehe ich nicht. Ganz ehrlich, viel größer ging es nicht wie das, was wir heute gesehen haben.
Ich würde sagen, das, was die Frauen zu kreativ waren in ihren Moves, das war dann im Main Event ein wenig zu sehr Standard. Aber natürlich, dass das ein Move nach dem nächsten ist, das nichts anderes haben wir gewartet. Das war auch absolut richtig so. Muss ich mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also Paul Heyman, ich glaube ja, meine Theorie, dass der Paul Heyman im Kopf gerattert hat, wer gewinnt das Ding. Dass er den Gürtel nicht dem seinen loyalen Schützling oder so zuwerfen wollte, sondern dass er den Gürtel dem zuwerfen wollte, wo er denkt, er gewinnt das. Er hätte ihn zu Lesnar geworfen, wenn er sich hundertprozentig sicher gewesen wäre, Lesnar gewinnt, dann wäre er mit Lesnar rausgegangen. Und ich glaube, da steht Paul Heyman. Also das ist so ein bisschen spannend, muss man sehen. Ansonsten, es geht natürlich jetzt Richtung Mania. Da gehe ich auch davon aus, dass das unser WrestleMania Main Event ist. Vermutlich, vielleicht, weil Brock Lesnar den Rumble gewinnt oder so. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber wir haben jetzt eine Niederlage, eine klare, relativ klare Niederlage von Brock Lesnar da stehen. Da freue ich mich jetzt selber, Flöter, bevor du noch was sagen kannst. Das Match wurde 20 Minuten als No-DQ bei Twitter angekündigt, aber ist jetzt auch egal.
Schwamm drüber, hat man auch schnell wieder weggenommen. Das war vielleicht ein Abfuck von der Social-Media-Abteilung, wer weiß, was da los war. Aber man hat ja im Endeffekt, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, was hast du gerade vorher gesagt, vor dem Twitter-Ding?
Dass das zum Main-Event geht von WrestleMania jetzt, das Match.
Ich wollte sagen, mit sowas sinngemäß ist.
Ja, das,
genau, jetzt klar, du hast von einer klaren Niederlage gesprochen, ja. Das war der Punkt, da wollte ich drauf einhaken. Ja, er hat verloren, aber es war keine klare Niederlage für mich, weil, wie gesagt, es war ein Beltshot, es war ein Helm, es war ein Refbump dabei.
Es waren zwei
Superkicks. Das kann man schon verargumentieren, ja. Und ich glaube, Was wieder sichtbar wurde, und das ist die Story, die man hier erzählt eigentlich, ist nicht die Story von Lesnar, sondern die Story von Reigns. Es wurde wieder knapper für Reigns. Das haben wir gegen Bella gesehen, das haben wir jetzt gesehen, das haben wir gegen Cesaro sogar schon gesehen. Ja, es wird immer knapper. Und übrigens auch diese Moves, die man gezeigt hat, diese Guillotine zum Beispiel, die baut man seit Monaten konsequent auf mit Roman Reigns. Und das möchte ich einfach hier auch rausstreichen. Das ist nicht einfach ein Match, was ich mir angucke, 12 Minuten, sage, okay, jetzt habe ich es verstanden, habe ich gesehen, fertig, aus. Nee, da ist sehr, sehr viel Storytelling drin. Und das ist das, wofür wir WWE sehr, sehr gern kritisieren. Aber an der Stelle muss man einfach mal sagen, okay, dann finde ich so ein Finish auch okay. Bleib aber dabei, es hätte man besser umsetzen können.
Genau, das ist dann so die Kritik. Aber ansonsten, das war schon in Ordnung. Ja, dann müssen wir schauen. Dann sieht es jetzt tatsächlich so aus, dass wir jetzt Brock Lesnar als Underdog Richtung WrestleMania Main Event schicken. Das kann sehr interessant werden, aber es kann funktionieren. Mhm. Und ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass Brock Lesnar der Entthroner von Roman Reigns wird, denke ich. Und dann sind wir am Ende von diesem Crown Jewel Pay-Per-View, der, ich habe es anfangs gesagt, ein sehr guter Pay-Per-View war, Herr Flöter. Also ich habe mich wirklich 4 Stunden unterhalten gefühlt, aber das zählt nicht, weil das ist eigentlich immer so bei mir. Wie hast du es gesehen?
Ja, also ich glaube, die Abstimmung, die wir hier gesehen haben auf YouTube, auch im Chat, war relativ eindeutig. Und das waren bei 4 Antwortmöglichkeiten waren 70-80% bei den 2 besseren Antworten. Und das habe ich auch gesehen. Das war für mich ein sehr, sehr guter Pay-Per-View. Vielleicht sogar der beste Pay-Per-View dieses Jahr. Vom Feeling her, von den Matches her, es war nicht wirklich ein Filler drauf. Es war nicht wirklich was Schlechtes dabei, wo ich sage, das hätte es nicht gebraucht. Außer vielleicht die Frauen, dann würde ich vielleicht mal ausklammern. Und ich glaube, diese Pay-Per-View hätte sogar noch besser sein können, wenn das Triple Threat geliefert hätte. Oder mehr geliefert hätte. Und trotzdem bin ich rundum zufrieden. Das waren 4 Stunden, die mir Spaß gemacht haben. Das war Big-Time-Feeling. Das war für mich mehr WrestleMania als die WrestleMania dieses Jahr. Und mir ist dann auch egal, ob das in Saudi-Arabien jetzt war oder nicht. Ich habe eine sehr tolle Crowd gesehen und gehört und einen tollen Event gesehen. Und da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Und WWE kann es. So, das möchte ich sagen.
Absolut.
Marcel, die letzte Minute gehört dir.
Sind wir schon im Outro? Eine Minute
noch. Im Outro. Los geht's.
Die Crowd, du hast sie erwähnt. Also für WWE-Verhältnisse war das wirklich eine sehr gute und sehr laute Crowd. Und die hat das gemacht, was man von einer Crowd erwartet. Sie hat dieses Wrestling geliebt. Sie hat halt die Momente gefeiert. Ist natürlich ein bisschen zu viel für unsere Verhältnisse, aber sie hat es einfach geliebt. Sie hat die Heels geboot und sie hat die Faces gefeiert. Sie haben ihre Wohlfühlmomente gekriegt. Das hat einfach Spaß gemacht. Und das ist das, was wir in der WWE viel zu selten haben. Ja, das, was die in der anderen Company deutlich öfter machen in der WWE. Wir hatten heute unsere großen Momente gehabt. Wir hatten große Matches gehabt. Wir hatten das Hell in a Cell Match, Herr Flöter. Ich muss jetzt aufhören zu reden, du hast schon dein Outro. Wir hatten gutes Wrestling und ich fürchte, ich muss aufhören. Warum hast du das Auto schon?
Marcel, weil wir lange drauf sind. Es ist spät in der Nacht. Wir machen jetzt hier gleich Feierabend.
Oh mein Gott, wenn ihr mein Fazit hören wollt, wir machen morgen eine Sektion.
Dein Fazit war gut. Ich unterschreibe das
alles. Auf Wiedersehen.
Wir haben doch noch 15 Sekunden, Marcel. Wir haben noch 15. Bleib doch mal ruhig.
Wir müssen uns beeilen müssen.
Ihr schreibt gerne drunter in die Kommentare, was ihr gesehen habt. 7 von 10, 8 von 10. Ich glaube, ich habe 8 von 10 gesehen. Des Feelings wegen. Und damit sind wir jetzt wirklich raus.
Nächstes Mal sagst du mir Bescheid. Ja, tschüss.